Also ich muss erst was zu der Überschrift sagen. Also das Thema Schwiegermutter kommt nicht so ganz groß vor, aber ich fand es ganz lustig, das mal so zu formulieren. Man könnte natürlich auch sagen, ein Hoch auf die Schwiegermutter, aber auch ein Hoch auf die Schwiegertochter. So, ich denke, ihr Lieben, die meisten von euch haben schon mal eine falsche Entscheidung getroffen. Also in der Rückschau eine falsche Entscheidung getroffen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Da hat jemand ein Haus gemietet oder eine Wohnung gemietet und er stellt sich raus, die Wohnung hält doch nicht das, was da so versprochen wurde. Oder jemand hat vielleicht einen falschen Partner gewählt und ich sage mal hoffentlich noch nicht geheiratet, bevor er das gemerkt hat. Oder es wurde ein Auto gekauft und dieses Auto hat ständig Mängel, Montagsauto steht nur in der Werkstatt, dauernd kaputt. Oder was ja auch passieren kann, man hat einen falschen Arbeitgeber gewählt und ist dafür vielleicht noch umgezogen und jetzt stellt sich raus, Versprechungen waren doch sehr hoch und das, was am Ende da geliefert wird oder mir entgegenkommt, so habe ich mir es jetzt gerade nicht vorgestellt. Also wir merken, in der Rückschau sieht manches doch anders aus, als wir das im Vorfeld erwartet hatten oder haben. Und so beginnt ja hier das Buch Ruth auch mit einer Entscheidung. Ich greife also mal kurz zurück, mit einer Entscheidung, die sich im Nachhinein als falsch erweist. Was war passiert? In Israel gibt es zur Zeit der Richter eine Periode, in der dort Hungersnot herrscht. Und das führt bei der Familie Elimelechs zu der Entscheidung, dass also er mit seiner Frau, mit seinen Kindern, zwei Söhnen, die Heimat verlässt, also das Staatsgebiet Israel verlässt und sich dann auf die andere Seite des Jordans schlägt, ins Land der Moabiter. Das sind zwar nur 80 Kilometer Luftlinie, aber es scheint so, als wenn die Lage dort besser aussieht. Ich weiß nicht, vielleicht war ja der Jordan eine Wetterscheide, dass man sagt, also auf der einen Seite vom Jordan war ein Hungersnot, auf der anderen Seite hat es eben öfters geregnet und dann war es da anders. So, jetzt sind sie dort. Und dort stirbt dann zunächst der Elimelech, also der Mann von Naomi. Wenn ich zwischendurch mal Naomi sage, verzeiht es mir, aber ich bin da so gewöhnt. Also dort stirbt zunächst der Mann und dann ist sie alleine mit ihren beiden Söhnen und die nehmen sich dann moabitische Frauen. Die eine heißt Orpa, die andere Ruth. Und dort im Land Moab ist Naomi jetzt mit ihren Söhnen natürlich auch den Göttern dieses Landes ausgeliefert. Und gleichzeitig auch den fremden Praktiken, die die beiden Frauen auch sicherlich dann in die Familie mitbringen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das Leben dort in der Familie jetzt zu 100% jüdisch weitergegangen ist. Das ist jetzt die eine Sache. Aber natürlich bekommen auch die beiden Frauen jetzt die Chance, die einmalige Chance, den Gott Israels kennenzulernen. Das ist die andere Seite. Und wir sehen, dass eine der beiden dann diese Chance genutzt hat, nämlich die Ruth. Nachdem sie jetzt 10 Jahre dort gewohnt haben, passiert wieder ein Unglück. Es sterben die beiden Söhne. Und nun steht diese Naomi alleine mit da, mit ihren beiden Schwiegertöchtern, Ruth und Orpa. Das ist natürlich hart. Fremdes Land. Keine Sozialleistungen, keine Beschützer, keine Nachkommen. Sie sind auf sich gestellt, mittellos, arm. Also das geht wirklich schon gegen Null. Und das führt mich jetzt zu meinem ersten Gedanken. Denn das ist ja eine Situation, die im übertragenen Sinne auch durchaus in einer Gemeinde geben kann oder stattfinden kann. Es verlässt jemand seine Gemeinde, seine bisherige Heimat. Da passt dann so manches nicht, die Gestaltung des Gottesdienstes ist langweilig, die anderen Mitglieder, die passen mir auch nicht, die da so rumsitzen am Sonntag, der Pastor predigt langweilig und gibt es ja dieses Totschlagargument, danke, gibt es ja dieses Totschlagargument, also wenn der Prediger kommt, dann gehe ich erst gar nicht dahin. Und dann heißt es ja, die Ältesten, die verstehen auch die Probleme der jungen Generation nicht oder der Frauen nicht und überhaupt, mir passt hier so vieles nicht, ich gehe jetzt hier weg. Und dann verlässt man die Gemeinde, zunächst gedanklich und später vielleicht auch körperlich. Und wenn es gut geht, geht man zu einer Nachbargemeinde, Aber da passt dann vieles vielleicht dann auch nicht und irgendwann ist man dann ganz raus. Mechtel hat neulich eine Frau getroffen, die hatte erzählt, in ihrer Gemeinde, da kommen also öfters Menschen hin, die von anderen Gemeinden kommen und sie sagt dann, und jeder, der da kommt, hat einen Rucksack auf dem Rücken mit seinen eigenen Problemen und glaubt dann, dass die bei uns hier abgenommen werden. Irgendwann, wenn es blöd läuft, ist man dann ganz raus und dann findet man sich in Moab wieder, wie diese Familie hier, in der Fremde. Und da ist man dann ganz alleine, wie hier diese drei Frauen. Und wir sehen daran, ihr Lieben, es ist kein ungefährliches Spiel, sich aus dem Kreis einer Gemeinde dann so zu verabschieden und man meint, woanders ist es dann besser. So, und jetzt trifft diese Naomi eine Entscheidung. Wir gehen zurück nach Hause, zurück ins Volk Gottes. Gleichzeitig empfiehlt sie ihren beiden Schwiegertöchtern, doch im angestammten Land zu bleiben, denn dahinter steckt die Sorge, dass sie sonst vielleicht nie Kinder bekommen werden, denn in Israel durften die ja keine Nicht-Juden heiraten, genau. Dann schickt also die Sorge, dass die beiden dann sonst nie Kinder bekommen könnten und das wäre dann noch bitterer für sie. Doch wieder erwarten, geht nur die eine der beiden zurück. Die andere, Ruth, will bei ihr bleiben und will sich um sie kümmern. Orpa geht zu ihrem Volk zurück. Man könnte auch sagen, Ruth hat durch Naomi den Weg zum Volk Gottes und ins Volk Israel gefunden. Sie kehrt ihren heidnischen Wurzeln den Rücken und geht mit ihr zum Volk Gottes. Man könnte sagen, sie ist umgekehrt oder sie hat sich bekehrt. So, und jetzt sind sie dann zurück. Und jetzt ist die Frage, was jetzt hier passiert. Wir haben das gleich eben gelesen, da mit dem Feld und so weiter. Ist das Zufall, was jetzt hier passiert? Oder übernimmt Gott das Handeln und bereitet nach und nach alles für den weiteren Fortgang vor? Ich meine, Gott hat aber schon früher eingegriffen, als wir das jetzt hier lesen. Denn die Entscheidung, Naomis zurückzukehren, ist sicherlich auch durch Gott in ihr Herz eingepflanzt worden. Und jetzt sind sie dann zurück und jetzt tritt ein Mann ins Rampenlicht, Boas, der sich als entfernter Verwandter von Naomi entpuppt. Ob das ein Cousin von Elimelech war oder so, wir wissen es nicht, aber irgendwie gehört der da in die Sippe rein. Und wenn wir jetzt gucken, was ist das für ein Mann, dieser Boas? Nehmen wir die Hinweise aus dem Buch Ruth, dann ist es einer, der aus dem Geschlecht von Naomis Mann kommt. Er ist ein angesehener Mann, das erkennen wir daran, dass er, wie er hier mit seinen Knechten umgeht, wie er sie begrüßt und wie er mit ihnen spricht. Er ist vermögend, er ist tugendhaft, er weist seine Männer an, packt sie nicht an, also anscheinend war das vielleicht gar nicht so unüblich, wenn Frauen jetzt auf dem Feld waren und Ehren auflasen, dass man sie dann berührte oder was weiß ich, machte. Er ist einflussreich, hat einen guten Ruf und er trägt einen Namen, den Namen einer Säule im Tempel. Wir lesen in 2. Chroniker 3, Vers 17, sie richteten die Säulen auf vor dem Tempel, eine zur Rechten und die andere zur Linken und dann die zur Rechten Jachin und zur Linken Boas. So, jetzt war es ja so, der Elimelech, also Naomis Mann, hatte damals Ländereien gehabt in Bethlehem. Das hatte er verkauft, also wegzogen. Wahrscheinlich hatte er nicht mehr damit gerechnet, dass sie jemals nochmal zurückkommen würden. Und jetzt hatte also Naomi nichts mehr, als sie zurückkommt, sie ist mittellos. Es gab in Israel ein Gesetz, dass alle 50 Jahre ein sogenanntes Erlassjahr oder ein Jubeljahr ausgerufen werden sollte. Dann kam der Israelit wieder zu seinem Besitz. Warum? Damit war nach 50 Jahren für die Familie ein Neustart möglich. Also sie blieben dann nicht permanent in dieser Armut, sondern sie bekamen ihr Land zurück und konnten dann wieder neu starten. Und Naomi und Ruth hätten dann in wahrscheinlich 30 Jahren oder so ihr Land wiederbekommen. Doch bis dahin waren sie arm und mittellos. Jetzt gab es zwei Möglichkeiten. Sie blieben in dieser Armut, bis diese 50 Jahre rum waren. Oder es gab einen Verwandten mit Geld, der in Besitz wieder zurückgekauft hätte und sie quasi ausgelöst oder erlöst hat. Und wir ahnen, worauf das hinausläuft, wenn wir die Geschichte lesen. Das läuft auf diesen Boas hinaus, der am Ende die beiden Frauen rettet und gleichzeitig erlöst Und damit ist er auch ein schönes Bild für Jesus. Da kommen wir noch drauf. So, und jetzt haben wir gesehen, die Ruth hat sich also zum Volk Gottes bekehrt. Und jetzt müssen wir sehen, die Frau kennt sich auch im Gesetz aus. Die kennt sich im Gesetz Gottes aus, denn Gott hatte verordnet, dass auf den Feldern Ähren für die Armen im Land liegen gelassen werden sollten. Wir lesen das in 3. Mose 19, von 9 bis 10. Wenn du dein Land aberntest, sollst du nicht bis an die Ecken deines Feldes abschneiden. Also das sollten die also in einem bestimmten Bereich übrig lassen. Auch nicht Nachlese halten, sondern den Armen und Fremdlingen sollst du es lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Das kannte die Ruth und deswegen wendet sie das an. Und ich meine, das ist natürlich jetzt für die Betroffenen, die Hunger leiden, wirklich eine erniedrigende Arbeit. Sie müssen jetzt dahin gehen, die Ähren auflesen, aber es bewahrt sie am Ende vor Hunger. Und wir sehen, es kann durchaus Vorteile haben, wenn wir uns in Gottes Wort auskennen. Und Ruth wendet das auch gleich mal an. Sie spricht zu Naomi, lass mich aufs Feld gehen und Ähren auflesen bei einem, vor dessen Augen ich Gnade finde. Sie aber sprach, geh hin, meine Tochter. Sie setzt also Gottes Wort um, lässt ihren Worten Taten folgen und sie geht hin und las auf den Schnitter nach auf dem Feld und es traf sich, dass dieses Feld dem Boas gehörte, der von dem Geschlecht Elimelechs war. Und wir finden jetzt hier vier Worte, ihr Lieben. Und es traf sich. Heißt es hier fast in einem Nebensatz. Doch genau das ist die entscheidende Stelle hier. Und es traf sich. Manch einer würde jetzt wahrscheinlich sagen, ja, wie der Zufall es wollte, war die jetzt gerade mal da gelandet. Aber erst als sie nach Hause kommt und Ruth dann bei deiner Omi den Namen Boas erwähnt, dann klickert es bei deiner Omi und sie stellt den Zusammenhang her, denn sie kennt den Boas und weiß, dass er ein Verwandter ist. Und wir sehen, über all dem hier wacht schon Gott. Ist es Zufall? Nein. Hier treffen sich der Finger Gottes und der Finger Naomis und Finger Ruths. Und Gott leitet diese Ruth jetzt mit seinem Finger zu diesem Feld. Sie merkt es aber gar nicht. Sie merkt es überhaupt nicht. Und das ist spannend, wie Gott hier handelt. Da kommt keine Stimme vom Himmel. Da ist auch kein Stern, der leuchtet, wo sie hinterher geht. Da ist kein Rauschen, was sie hört. Da ist auch keine Schranke, die gerade zu war oder ein Weg versperrt. Nein, sie merkt das gar nicht. Sie geht da einfach hin. Gott leitet sie ganz leise, wahrscheinlich durch Veränderung ihrer Gedanken, indem er ihr Herz berührt. Und wir sehen, das Handeln Gottes jetzt im Buch Ruth immer nicht direkt, doch er wirkt, und das wird mit den einfachen Worten hier unten beschrieben, und es traf sich. Und es traf sich. Und die Ruth spürt innerlich, dass es genau dieses Feld sein soll, aber was das am Ende bedeutet, dass sie dort hingegangen ist und was am Ende dabei rauskommt, am Ende vom Buch Ruth, dann kann man das ja sehen, das wissen die alle hier noch nicht. Das wissen, weiß die Ruth noch nicht, die Naomi nicht und der Boas weiß es auch nicht. So, warum ist das alles so gekommen? Wir werden das noch sehen. Dass Gott Ruth für einen ganz wichtigen Plan benötigt. Das wird in den folgenden Kapiteln dann beschrieben. Das ist jetzt heute nicht unser Thema. Aber am Ende braucht Gott den Boas, der braucht eine Frau. Und am Ende kommt genau dort der Stammbaum raus, der auf Jesus führt. Das ist der Plan, den Gott hier verfolgt. So, aber zunächst einmal sorgt Gott für das ganz Alltägliche, indem er den beiden mittellosen Frauen erstmal was zu essen besorgt. Er schickt Ruth zufällig auf das richtige Feld und macht gleichzeitig das Herz des Besitzers weit. Und damit wird zunächst einmal die erste Not gelindert. Und danach stellt sich raus, dass der Boas auch nur ein Verwandter von Naomi ist, denn als Ruth zurückkehrt, sagt sie zu Naomi, bei dem Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, heißt Boas. Oh, und Naomi sprach zu ihr, der Mann steht uns nah, er gehört zu unseren Lösern. Wie gesagt, mit dem Lösern, das ist erstmal ein Bild für Jesus, aber das will ich jetzt heute nicht aufgreifen, weil dann würde ich den Brüdern vorgreifen, die nächsten Kapitel dann haben. Aber was mir auffällt, ist hier Ruths Einstellung. Die ist in liebevoller Weise helfend für ihre Schwiegermutter da, kümmert sich um das Naheliegende und sie tut das in wirklicher Demut und ohne Vorwurf. Eine gute Schwiegertochter ist sie, ihre Schwiegermutter. Und sie sieht, was zu tun ist. Sie hat die Augen auf, steht mitten im Leben und sieht, was zu tun ist. Und dann haben wir den Boas, ihren Verwandter. Und siehe, Boas kam eben vom Bethlehem und sprach zu den Schnittern: Der Herr sei mit euch. Sie antworteten: Der Herr segne dich. Und so, wenn wir die jetzt hier so reden hören, Junge, Junge, das ist dann schön fromm, ne? Wie die hier so miteinander umgehen. Aber was mir dabei auffiel, ist so der krasse Unterschied von dem Boas zu den Frauen in Bethlehem. Als die Naomi und die Ruth zurückkommen, mittellos, arm, Naomi sagt, nenn mich Mara, also traurig, bitter, irgendwie. Die Frauen, die reden über die, die fallen über die her, ne? Zerreißen sich die Mäuler. Und der Boas, er sieht die Not und greift ein. Boas ist komplett anders und versucht und hilft damit, die Not zu lindern. Und sofort gibt er seinen Arbeitern Anweisungen und stellt Ruth seinen Acker zur Verfügung, sodass Ruth genug Ehren bekommt, dass es für die beiden Frauen erstmal reicht. Er lässt Ruth sogar mit sich und seinen Arbeitern essen. Was ich sagen will ist, beim Boas stimmen Reden und Taten überein. Und da ist uns Boas ein wirkliches Zeugnis. Ganz anders als die Frauen, die nur reden über die beiden und sich die Mäuler zerreißen. Wir würden heute sagen, der Boas, das ist ein echter Christ, so sollte es sein. Und dann fällt mir auf, der Boas interessiert sich für Ruth, für das Schicksal, obwohl sie arm ist und Ehren aufliest. Und die Ruth muss dann sagen, womit habe ich denn Gnade gefunden vor deinen Augen, dass du mir so freundlich bist, wie ich doch eine Fremde bin. Boas antwortete und sprach zu ihr: Man hat mir alles gesagt, was du getan hast an deiner Schwiegermutter nach deines Mannes Tod, dass du verlassen hast deinen Vater und deine Mutter und dein Vaterland und zu deinem Volk gezogen bist, das du vorher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir deine Tat. Ihr Lieben, das ist auch eine Eigenschaft des Boas. Obwohl er der Chef ist, wir würden sagen, der Eigentümer der Firma, interessiert er sich für das Schicksal von Ruth und von Naomi. Denn ich denke, die Nachricht, dass Naomi wieder zurück ist und in welchem Zustand sie zurückgekommen ist, das hat er mit Sicherheit auch mitbekommen über den Flurfunk, der mit der Sicherheit da in Bethlehem an diesen Tagen gelaufen ist. Und er hatte davon gehört, was die Ruth für die Naomi getan hat, dass sie nicht zurückgeblieben ist, sondern dass er mit ihr zurückgegangen ist, um für sie da zu sein, um mit ihr diesen Weg gemeinsam zu gehen, diesen schweren Weg, den sie da vor sich hatten. Und das würdigt er mit dem Satz: Der Herr vergelte dir deine Tat, zu dem du gekommen bist. Also er nimmt sie auch quasi auf ins Volk Gottes, zu dem du gekommen bist. Ich akzeptiere das, du bist jetzt bei uns. Nur, er belässt es nicht bei diesem frommen Spruch, sondern er tut es. Er setzt sich quasi an Gottes Stelle und vergilt Ruth ihr Tun. Wie viele Christen, das kennen wir glaube ich auch, haben gerne mal so einen frommen Spruch bei der Hand, aber danach lassen sie den oder die andere auch dann ganz gerne mal stehen. Geistiger Zuspruch ist erfolgt, die praktische Hilfe kann von anderen kommen. Boas steht zu seiner Verantwortung als Verwandter. Er ist in der Umsetzung ein ganz, ganz großes Vorbild für uns in unserem Leben. Und dann habe ich mich gefragt, wie verhalten wir uns eigentlich in der Ernte? Ernten wir das Feld ab? Oder sind wir mit den dort liegenden Ähren zufrieden und laufen hinter denen her, die die Arbeit gemacht haben und picken hier ab und zu mal eine Ähre auf? Jesus sagt ja, dass es eine große Ernte gibt, aber nur wenige Schnitter oder Erntehelfer, die auf seinem Feld arbeiten. Da habe ich mich gefragt, wo arbeitest du eigentlich? Läufst du auf dem Feld umher und suchst nur so einzelne Ähren, die dort rumliegen? Oder bist du bei den Erntehelfern, also dort, wo es richtig zur Sache geht? Lieben, die Frage ist gar nicht so trivial, denn ich denke, es ist natürlich deutlich weniger anstrengend, hinter den herzulaufen und PRen aufzulesen. Aber die Ausbeute ist natürlich auch gering, spärlich. Und damit geht die Frage auch an uns und an mich, wo ist unser Platz auf dem Acker? So, und dann noch ein Hoch auf die Schwiegertochter und auf die Schwiegermutter. Es gibt ja oft Spannungen zwischen Schwiegertöchtern und Schwiegermüttern. Da gibt es auch ganz viele Witze und Anekdoten darüber. Wenn ich die jetzt aufzählen wollte oder vortragen wollte, dann wird es lange dauern. Aber warum ist das denn so? Weil ich denke, wenn so zwei Familien zusammenkommen, dann prallen ja auch zwei Lebensstile oder zwei Lebensphilosophien aufeinander, dieser beiden Familien. Und dabei ist der Lebensstil des einen dem anderen erstmal fremd. Die machen das so, wir machen das so. Und dazu kommt, man will sich auch ja nicht so gerne verändern und sogar den Lebensstil des anderen vielleicht annehmen oder darin einen Vorteil sehen. Und sich dann auch reinreden lassen, das geht ja schon gar nicht. Aber hier bei den beiden finden wir das überhaupt nicht. Die beiden, ich sehe da keine Spannungen. Die eine ist für die andere da und die andere ist für die eine da. Sie sind gegenseitig miteinander unterwegs, akzeptieren sich völlig, vollständig und gehen gemeinsam durch diese Zeit der Not durch. Also, und wenn wir jetzt die nächsten Geschichten lesen, da wird es ja dann richtig lustig, will ich mal sagen, wieder Einfluss genommen wird auch. Aber die beiden akzeptieren sich wirklich völlig und haben großen Respekt voneinander. Das muss ich sagen. Also, das ist für mich auch ein Vorbild gewesen, wie es so gehen kann. So, jetzt schauen wir mal auf das Ergebnis. Mal abgesehen davon, dass die beiden jetzt satt werden und mal abgesehen davon, dass das eine schöne Liebesgeschichte ist, die wir aus heutiger Sicht vielleicht eher belächeln und uns darüber freuen, dass es am Ende ein Happy End gibt, denn der Boas und die Ruth, die kriegen sich ja am Ende. Aber wenn wir das letzte Kapitel ansehen, dann sehen wir den wahren Grund für diese Geschichte, nämlich der Stammbaum Gottes soll gebaut werden. Und er wird gebaut. Und er wird so gebaut, wie Gott es will. Der Elimelech war ausgebüxt nach Moab. Wahrscheinlich, wenn der gelebt hätte auf Dauer, wären die nie zurückgekommen. Deshalb befürchte ich, der musste sein Leben lassen, damit die zurückkamen, damit da der Stammbaum weitergebaut wurde, um am Ende bei Jesus zu landen. Denn am Ende steht etwas ganz Großes, ein Beitrag zur Erlösung der Welt. Doch das betrachten wir jetzt nicht mehr, das machen dann die Brüder in den kommenden Kapiteln. Aber wir sehen, wenn wir das hier angucken, dass Gott auf krummen Wegen wirklich gerade führt am Ende. Ne? Die macht also diesen Riesenschlenker da mit allen möglichen Sachen, mit Tod und was nicht alles. Und am Ende wird es gut. Und dazu gebraucht er Menschen. Aber wir sehen auch, dass Gott den Überblick hat und wacht darüber, dass sich sein Plan erfüllt. Wir sehen das auch sehr gut am Beispiel vom Staat Israel. Israel ist ja seit 1948 zurück in seinem angestammten und von Gott zugesprochenen Land. Ob es den umliegenden Nationen nun passt oder nicht, es ist Gottes Plan. Und genauso so sollte es sein und genauso ist es geworden. Lieben, und das darf uns Mut machen. Wir glauben an den richtigen Gott, der zum einen den Löser Jesus geschickt hat und der auf der anderen Seite täglich Weltpolitik schreibt. Und ich denke, uns geht es wie dem Elimelech oder auch dem Boas. Die beiden haben das damals überhaupt nicht gesehen, diesen Plan Gottes, und haben auch überhaupt keine Idee gehabt, was hier abläuft und was hier passieren kann. Aber es ist der große Plan Gottes, der hier abläuft und der sich am Ende erfüllt. Und so ist dieses Buch Ruth zwar eine schöne Erzählung, aber es zeigt vor allem die ganz große Linie Gottes, und dass Gott über seinen Plan wacht. Aber wir sehen auch, dass Gott im Kleinen zu seinen Leuten steht. Dass er die Schritte lenkt, Wege bereitet und am Ende zum Ziel kommt. Das ist alles Wahnsinn, aber es ist ein großer Grund zur Freude und zur Dankbarkeit. Soweit meine Gedanken zu den Kapiteln, und jetzt haben wir noch Zeit. Kann sich der eine oder andere noch anschließen.
Alles gut, alles gut. Versteht man mich? Gut gemacht. Hansi, das, was ich jetzt auch ein bisschen vorbringe, das ist satzweise vielleicht ein bisschen identisch in der Ausarbeitung, aber ich wollte nochmal den Vers 21 aus Kapitel 1 nochmal kommentieren. Da heißt es ja, komplett sind wir als Familie Elimelech ausgezogen nach Moab. So, und wegen der Hungersnot in Israel. Und kommen ohne Mann und ohne Kinder wieder zurück. So, und im Nachhinein hat Gott das so gefügt. Denn Naomi sagt zu Ruth, Gott hat es mit unserer Familie in Moab nicht gut gemeint. Wir lesen in Sprüche 14, Vers 12. Da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint, aber sein Ende sind Wege des Todes. Und so hat Gott das auch eingerichtet, dass Elimelech und seine zwei Söhne in Moab verstarben. Das soll heißen, wird Elimelech bei Gott ausharren und ihm die Treue halten? Aber Gott hat es anders entschieden. Und ich erkenne hieraus aus dem Vers, als Überleitung zu uns heute, auch wir werden oft von Zeit zu Zeit von Gott geprüft, ob unser Glaube zu ihm noch stabil ist. Bringen wir unsere schwierigen Fälle im Gebet zu Gott, zur Aussprache, oder machen wir unser eigenes Ding? Frage. Trauen wir Gott zu, dass er uns in Verstrickungen zur Seite steht? Sollten wir als Kinder Gottes bei unlösbaren Ereignissen, die uns überfallen, nicht doch ganz nah bei unserem Herrn sein? Wer sich natürlich auf Abwägen begibt, so wie Elimelech, der hat ja nicht nach Gott gefragt, sondern er ist auf eigenen Geheiß ausgezogen. So, der wird erkennen und auch erkennen müssen, dass es sich hier um ein Ungehorsam gegenüber Gott handelt. Das soll heißen, einen Neuanfang mit Gott kann nur durch Buße von Gottes Seite her gerechtfertigt werden. Und daran sollten wir auch denken. Das ist meine Aussage zu dem Vers 21. Und jetzt ein paar Sätze zum neuen Kapitel 2. Da heißt es, da erscheint ein neuer Name, und das ist Boas. Den hat Hans-Georg schon öfters zitiert. Und das war ja ein Verwandter von Elimelech, der in Moab verstorben war. Und dieser Boas war ja sehr betucht. Ruth sagte eines Tages zu Naomi, ich muss mir Arbeit suchen, als sie zurückgekehrt war nach Israel. Ich muss mir Arbeit suchen und mein Leben und Unterhalt selbst verdienen, weil ich jetzt Witwe bin. Und was macht sie? Wie Hans-Georg schon gesagt hat, sie geht auf das Feld des Boas, um Ehren aufzulesen. Und wer Felder hat, hier ist auch hier in Steinbach, hier sind einige Leute, die das wissen, das Ehrenauflesen ist ja eine mühsame Arbeit, die nicht jeder Mensch verrichten kann. Hier ist von morgens bis abends eine gebückte Haltung erforderlich. Und solche Arbeiten, die werden ja heutzutage von Maschinen erledigt. Wenn wir diesen Text mit uns heute in Verbindung bringen, dann erkenne ich hieraus, dass die Bibel für uns ein wunderbares Erntefeld ist, aus der wir Nahrung für unser Herz und für unsere Seele finden. Das Einsammeln von Ehren, das beginnt für uns durch Lesen in der Bibel, und das Verstehen, das unser Glauben stärken soll. Wenn wir uns nicht bücken, dann bleiben die Ehren am Boden liegen. Das soll heißen, oberflächliches Bibellesen und halbherziges Zuhören nähren unseren Glauben nicht. Und jede Ehre in diesem Text muss einzeln aufgehoben werden oder aufgelesen werden. Und wenn ein Sack da gefüllt ist mit diesem Rest, dann ist man froh darüber, dass es geschafft ist, so einen Sack voll aufzulesen. Dann habe ich Vers 10 noch, da steht, warum oder wieso oder aus welchem Grund haben Ruth Gnade gefunden in den Augen Boas, dass er sie beobachtet hat, da sie doch eine Ausländerin ist. Boas, wie Hans-Georg sagte, ist der Verwandte von dem verstorbenen Elimelech. Der war sehr von der eifrigen Arbeit Ruths überwältigt und auch angetan. Er hat sie sofort in Augenschein genommen und er hat sie liebevoll behandelt. Er hat sie lieb gewonnen. Ruth sah das als Gnade an, dass Boas sich so um sie gekümmert hat. Und was sagt das uns? Einst waren wir hilflos in der Welt ausgeliefert und hatten göttliches Gericht verdient. Aber im Glauben an unseren Erlöser bekamen wir Vergebung unserer Sünden zugesprochen. Und somit fanden wir Frieden mit Gott. Und durch den Herrn Jesus lernten wir den Vater im Himmel kennen. Und nun ist unser Erlöser an unserer Seite und wir genießen seine Zuwendung, die wir nicht verdient haben. Übergeleitet von unserem Text auf uns jetzt, so wie Ruth glücklich war über die Behandlung des Gutsbesitzers Boas, so habe ich erkannt, so kümmert sich der Herr Jesus im Nachhinein um unser geistliches Wohl. Damit wir als gläubige Christen glücklich sein dürfen und das Geschenk der Gnade auf dem Weg zum Himmel für uns Freude bereitet. Das war meine Erkenntnis aus diesem Text. Es sind ein paar kurze Verse, aber wenn jemand irgendwie was bringen möchte, der hat noch Zeit.